Ja, ich kann nicht mehr sagen, ich bin ja da bekannt. Das ist schon lange her, seit wir zu Romanshornfurt sind. Ja, ich bin seit einigen Jahren pensioniert, aber immer noch ein bisschen unterwegs. Nicht mehr so viel zu Vorträgen und Predigten, aber in einem Projekt in Uganda beschäftigt, das ich noch leite, das Lehrlingsausbildungsprojekt, das nimmt mich immer noch ziemlich in Anspruch. Also wenn jemand einen Nachfolger findet, der Interesse hat, ein Werk zu leiten in Afrika, ich suche dringend einen Nachfolger. Und dann noch ein kleines anderes. Wir suchen dringend wieder einen Schreiner. Der jetzt unten ist, kommt zurück Mitte April. Und einen Schlosser oder Mechaniker oder irgend so etwas aus dem Metallbereich. Wenn ihr jemanden kennt. Ja, das wäre ein Schreiner. Ist noch gefährlich, wenn ich das sage. Ja. Jacqueline lässt alle herzlich grüßen, wo sie kennen. Sie ist nicht ganz so zweig. Heute sie wäre sehr gerne mitgekommen. Sonst. Also herzliche Grüße auch alle, die sie kennen. Ja, trösten, Trauer, Trauernde begleiten. Ich will zuerst ein paar Vorbemerkungen machen, persönliche Vorbemerkungen. Ich bin relativ früh in meinem Leben mit Trauer konfrontiert worden. Ich habe, als ich 12 war, einen Bruder verloren durch einen Unfall. Wobei die Eltern auch verunfallt sind, die Mutter haarscharf am Tod vorbei, wir haben den Brüder beerdigt und beide Eltern waren im Spital. Das sind so ganz tiefe Erinnerungen aus ganz ja, aus früher Lebenszeit, konfrontiert mit dem Tod und auch ganz seltsame Erfahrungen. Man hat auch nicht so viel geredet mit den Kindern wie heute. Die Grosseltern waren da und die mussten selber verkraften, was da war. Und ich mag mich an die Erfahrung erinnern, dort mal hat man den Sarg noch aufgebaut, also im Haus gehabt, und dann aufgebaut vor dem Haus. Und da hat es Rosen im Sarg gehabt. Und ich habe gemeint, das sei der Geruch vom toten Brüder. Und ich habe jahrelang keine Rosen mehr können. Ein Rosenduft war für mich tot gewesen. Als Kind konnte ich das wie nicht entkoppeln. Dann mit 19 habe ich den Vater verloren. Die jüngsten Geschwister waren 4 und 6. Dann haben wir einen Enkel verloren, kurz nach der Geburt, vor ein paar Jahren. Da sind wir sehr nahe gegangen. Ich habe lange nicht mehr so geheult als Grossvater, wie ich hier geheult habe. Also ich bin persönlich immer wieder mit dem Tod konfrontiert gewesen. Und natürlich noch andere in diesen Jahren, wo dann mehr, natürlich vom Alter her, einfach Todesfälle eingetreten sind. Aber ich habe gemerkt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, immer wieder für die Seelsorge, für den Unterricht auf der Krishona, irgendwie hat es mir auch geholfen, selber schon relativ früh mit diesen Fragen mich auseinandersetzen, wie gehe ich um mit Tod, mit Trauer, was löst das aus und was hat es für Auswirkungen zum Teil auf lange Sicht im Leben. Natürlich bin ich dann auch als Seelsorger mit vielen Situationen konfrontiert gewesen, zum Teil schwierige, wohl die schwierigste, ein Kind, das erschlagen worden ist von einem Traktorenrad. Und kommen dann ins Trauerhaus mit einer einfach Verzweiflungssituation. Oder ein Teenager, ein Verkehrsunfall, umgekommen ist und dann kommt man ins Trauerhaus und Schock, einfach nur Schock. Oder ein Herzversagen, von einem Moment auf den anderen ist jemand weg und dann kommt man da zu diesen Menschen. Ja, jüngere und ältere Menschen, die ich zum Teil begleitet habe, bis zum Sterben oder eben dann mit den Angehörigen unterwegs gewesen bin. Und in diesen Erfahrungen, in dem Unterwegssein mit den Menschen, ist für mich einfach deutlich geworden, wie unterschiedlich Menschen mit Trauer umgehen. Es gibt kein Schema. Und was ich heute Abend sage, ist kein Schema. Ich kann nicht sagen, Punkt 1, 2, 3 und 4. So muss man es machen. Es gibt kein Rezeptbüchlein, weil Menschen so unterschiedlich sind. Was ich festgestellt habe, ist, dass viele Menschen Hemmungen haben, wie eine Blockade haben, wenn ein Mensch in ihrer Umgebung jemanden verliert. Ich weiss nicht, wie es euch geht, ob schon ich ein sogenannter Profiseelsorger bin von Natur aus, bin ich das nicht. Ich musste es lernen, damit umzugehen. Aber vielleicht können wir mal einen Moment darüber nachdenken, was blockiert uns, zu einem trauernden Menschen zu gehen oder mit einem trauernden Menschen Kontakt aufzunehmen? Können wir einfach mal so spontan hören, was blockiert uns, was fürchtet man in so einer Situation? Kann ich mal ein paar Sachen von euch hören? Ja, genau.
Zuerst einfach nur, die Trauernden muss ein bisschen selber in sich hineingehen lassen, dass sie es verarbeitet, bevor man aufs Innen stürzt und sagt, ja, du arms, oder wenn etwas ist, kannst du mir sagen, ich helfe dir. Mhm. Starke
Emotionen, die man überfordert ist. Also mit den eigenen Emotionen? Irgendwo Angst hat, nicht fertig zu werden. Ja. Ja. Mhm. Ja.
Das Wissen, dass man Situationen begreifen.
Mhm.
Also es ist so eine Unsicherheit.
Mhm.
Die richtigen Worte finden für die trauernden Personen, ohne dass man sehr schwierig ist, dass man es nicht irgendwie verletzt oder eben. Es ist großartig mit den Worten spielen.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie der reagiert. Will er mich nicht? Wie reagiert er oder wie reagiert sie? Ja. Ihr habt fast alles erwähnt, wo er auch darauf. Kannst du noch einstellen? Ja. Eben nicht wissen, was sagen, Angst, etwas falsch zu machen. Und ich denke, wir haben da ganz wenig Erfahrung in unserer Gesellschaft, mit dem Sterben und mit dem Tod umzugehen. Wir haben ein Defizit an dieser Stelle. Ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen. Da war es klar, die Grosseltern waren im Haus, bis sie gestorben waren. Also man hat sie gesehen sterben und dann ist der Tod und alles ist irgendwie. Aber heute sind wir als Kleinfamilie zusammen. Menschen werden meistens nicht mehr in der Familie gepflegt bis zum Tod. Kinder und Jugendliche haben zum Teil gar keinen Kontakt mehr. Und dann, wenn sie das Alter kommen, wo sie vielleicht einmal müssen, jemandem beistehen, haben sie selber so einen Schreck vor dem Tod, dass man dann weiss, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, etwas, was unserer Gesellschaft ganz fest fehlt, sind die Rituale im Zusammenhang mit dem Sterben. Mir ist das aufgefallen in Afrika, wenn dort jemand stirbt, da ist das eine Angelegenheit von der Familie, von den Nachbarn, von Freunden. Da kommt man zusammen, da ist man zusammen. Und bei uns stelle ich fest, je länger, je mehr. Man macht Beerdigung im kleinen Kreis, man handelt alles ab im kleinen Kreis. Wir sind so kleinräumig geworden in unseren Beziehungen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir so hilflos geworden sind, mit Tod und Trauer umzugehen. Weil wir es so wenig erleben, weil es nicht in den Alltag gehört. Vom Miteinander zusammenleben. Ich mag mich gut erinnern, als ich jung war, wenn in unserem Dorf jemand gestorben ist. Dann ist aus jedem Haus jemand an die Beerdigung. Das war eine Selbstverständlichkeit. Das ganze Dorf mit betroffen. Und das ganze Dorf hat sich mit beteiligt. Und ich glaube, das war auch einfacher, dann ins Gespräch zu kommen mit Menschen. Also die Vereinzelung, die Kleinfamilienleben, die wir heute haben, die Isolation, kann man fast sagen, von Gemeinschaft. Und eben immer mehr privatisieren von den Gefühlen und vom Erleben macht uns immer behinderter im Umgang mit trauernden Menschen und löst dann eben eine sehr grosse Hilflosigkeit aus. Ich habe es schon gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich und trauert anders. Und jeder Mensch wird aber in seiner Trauer auf den verschiedensten Ebenen betroffen. Da ist sein Körper betroffen, seine Seele, seine Beziehung zu Gott, seine Beziehung zu den Menschen. Trauer ist etwas Ganzheitliches. Und wenn wir Trauernde begleiten, merkt man, das ist nicht einfach nur etwas Seelisches da drin. Es gibt Menschen, die ganz starke körperliche Symptome entwickeln. Menschen, die auch tiefgläubige Christen, die Krise mit Gott durchleben, Gewaltkrise mit Gott durchleben. Aber auch, wo irgendwo wie nicht mehr umgehen können mit den Mitmenschen, weil die Mitmenschen mit ihnen nicht umgehen können und sie nicht mehr mit den Mitmenschen. Also Trauer ist eine gesamtheitliche Krise, wo Menschen da durchgehen. Das ist interessant, dass man sehr viel von dem auch in der Bibel findet. Ja, das ist etwas. Ich kann eben dort hinten auf dem Bildschirm nicht lesen. So, jetzt sind wir gerade am richtigen Ort. Ja. Es ist interessant, wie schon in der Bibel Trauer als etwas Ganzheitliches beschrieben wird. Mein Auge ist dunkel geworden vor Trauer und alle meine Glieder sind wie ein Schatten, sagt Hiob. Natürlich hat das seine Krankheit betroffen, aber auch seine Trauer über den Verlust von seiner Familie. Oder im Psalm 6 heißt es, meine Gestalt ist verfallen vor Trauer und alt ist sie geworden, denn ich werde allenthalben geängstet. Trauer, körperliche Schmerz, körperliche Lähmung und dann häufig auch Angst. Wie geht es jetzt weiter? Oder im Psalm 38, ich bin gekrümmt, sehr gebeugt, den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Oder eine ganz eindrückliche Geschichte ist die vom Jakob, wo seine Söhne gesagt hatten, Josef sei von einem Tier gerissen worden. Und wo es dann heisst, und alle seine Söhne und alle seine Töchter machen sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Also die Kinder sind nicht mehr aneinander gekommen. Sein Herz hat es nicht zugelassen, dass sie irgendetwas ihm haben bringen können. Sein Herz war irgendwie gebrochen. Oder im Psalm 69, der Hohn hat mein Herz gebrochen und ist unheilbar und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Ich sah mich um nach Tröstern, aber ich habe keinen gefunden. In all diesen Worten spürt man etwas von der Einsamkeit, vom Schmerz, vom Trauernden, wo es so schwierig ist, auch an den Menschen heranzukommen, wo es aber zum Teil auch schwierig ist, für den Menschen aus sich herauszukommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man etwas von dem versteht, bevor man überhaupt über Trost nachdenkt. Was bedeutet denn Trost überhaupt? Man kann das Wort übersetzen mit Zuspruch, ermuntern, Erleichterung schaffen, wieder seelischen Halt geben oder Zuversicht vermitteln. Das ist so der Hintergrund vom griechischen Wort in der Bibel. Das deutsche Wort Trost ist verwandt mit dem altnordischen Traust oder so viel wie Sicherheit, Zuversicht, Mut, Hilfe, Schutz. Und ich glaube, das sind beides sehr weite Erklärungen, was Trost ist. Wir haben manchmal den Eindruck, Trost sei einfach das richtige Wort zu finden und dem Menschen das Richtige zu sagen, oder? Das ist so ein eingängte Begriff oder das eingängte Verständnis von Trösten. Trösten ist viel mehr. Und die Wörter bringen das so zum Ausdruck: Erleichterung schaffen, Zuversicht geben, ermuntern oder Sicherheit vermitteln. Trauer heisst, wenn jemand den Ehepartner verliert, bedeutet das zum Teil grösste Verunsicherung. Ich habe das gemerkt bei älteren Leuten, die miteinander haben es noch gut leben können und haben das Leben gut gemanagt, oder? Aber wenn eines wegstirbt, dann kann das eine unglaubliche Unsicherheit auslösen. Und denken ja nicht, wenn jemand ganz alt geworden ist miteinander und dann eins stirbt, dass es dann einfacher ist. Dann denkt man, ja, ist ja selbstverständlich, oder, dass nicht jemand sterben muss. Ich erinnere mich an einen weit über 90-jährigen Mann, der seine Frau verloren hat. Die sind ja, über 60 Jahre oder bald 70 Jahre geheiratet gewesen. Und das war so ein Wegbruch für ihn, so eine Verunsicherung vom Leben. Und da heisst Trost auch Sicherheit, Beistand reinbringen und nicht unbedingt nur Wort. Hannelore Risch, sie hat ihren Mann verloren. Sie hat vier Kinder hat sie gehabt, wo ihr Mann gestorben ist, noch relativ kleine Kinder. Und sie hat ein sehr kostbares Büchlein geschrieben, Gott tröstet, von der Kraft, die Trauer zu überwinden. Und sie schreibt etwas ganz Interessantes. Im Grunde ist es leicht, ein guter Tröster zu sein, denn Trauernde erwarten nicht viele Worte, auch keine verkrampften Briefe, sondern nur ein wenig Anteilnahme. Solche Tröster verbreiten allein durch ihre Gegenwart Hoffnung und Liebe. Gottes Trost wird stark, wenn wir merken, in den Jahren der Trauer sind wir nicht allein gelassen. Treue und Wärme der Tröster verkörpern uns seine Nähe. Also sie sagt sogar, Treue und Wärme von den Menschen, die mich begleitet haben, haben mir auch etwas von der Gegenwart Gottes nahegebracht. Übrigens, also wenn ihr das Büchlein noch findet, ist sicher nicht mehr im aktuellen Handel erhältlich, aber ein sehr hilfreiches Buch, sowohl für Trauernde als auch für Menschen, die Trauernde begleiten. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir als Christen Trauernde begleiten, dass wir uns klar sind, es ist ein Auftrag, als Christ Trauernde zu begleiten, aber letztlich sind wir als Christen nicht die Tröster. Wir sind nicht die, die den eigentlichen Trost bringen, sondern das eigentliche Trostamt, der eigentliche Dienst vom Trost, der tut Gott selber. Der Paulus bringt das wunderbar auf den Punkt. Wenn er sagt im 2. Korintherbrief, im Kapitel 1, 3 bis 4, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Ich finde das eine wunderbare Beschreibung von Gott, unserem Vater. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen. Also der Vater von allem Erbarmen ist Gott. Eigentlich die Quelle vom Erbarmen, vom Einfühlen, vom Mitgehen, der uns tröstet in aller Bedrängnis. Und ich muss sagen, ich habe als Seelsorger und Begleiter von Menschen bin ich sehr dankbar, immer wieder zu wissen, der eigentliche Dienst tue nicht ich. Der eigentliche Dienst tue Gott, der Vater, von allen Erbarmungen, dem, was das Herz umdreht. Erbarmen heisst eigentlich, es dreht ums Herz um. Es bewegt ins Tiefste, was der Mensch da leidet. Und dann sagt der Paulus weiter, der uns tröstet in aller Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also Trost ist so etwas wie ein Durchlauf. Das heisst, Gott ist der, der uns tröstet, der uns beisteht. Und mit dem, wie er uns beisteht und uns tröstet, können wir andere trösten. Jetzt glaube ich, würde mir sehr schnell sagen und den Vers so lesen, Wir trösten mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind. Das steht aber nicht da. Sondern es steht mit dem Trost, mit dem wir getröstet werden. Und ich glaube, da ist etwas ganz Wichtiges ausgesagt. Wenn wir als Tröster unterwegs sind im Dienst von Gott, dann gehen wir als Menschen, die in dieser Situation selber Trost brauchen. Es hat vorhin jemand gesagt, ja, vielleicht sind wir selber so überwältigt von der Trauer oder es geht uns selber so nahe. Dann ist es wichtig, dass Gott zuerst uns selber den Trost und die Gewissheit zuspricht. Wenn ich in schwierige Situationen komme, bin als Seelsorger, dann habe ich immer nur sagen, Herr, komm du mit, ich bin völlig hilflos, ich brauche jetzt deinen Beistand, deinen Trost, dein Erbarmen über mich, dass ich überhaupt in dieser Situation zu Schlag komme und zurecht komme. Also wir gehen nicht allein, wenn wir gehen, Gott trösten. Wir gehen nicht allein zum Trauernden, sondern wir haben den Gott von allem Erbarmen an unserer Seite. Und das sollte eigentlich uns als Christen Mut machen. Dem nicht auszuweichen, der Begegnung mit diesen Menschen nicht auszuweichen. Jetzt, Menschen, die trauern, die gehen ihre Trauer durch sehr verschiedene Phasen. Und wie ich es schon gesagt habe, sie trauern auch sehr unterschiedlich. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich habe erlebt, dass ich ins Trauerhaus komme und der eine Ehepartner, der redet und redet und redet und redet. Und der andere ist wie versteinert. So unterschiedlich. Das ist schon die erste Reaktion auf den Tod. Kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und darum ist es gut, wenn wir uns ein bisschen bewusst werden, was für Phasen ein Trauernder kann durchleben kann. Ich habe das so versucht zu zeigen. Das verläuft nicht so linear, sondern verläuft manchmal in Kreis und Wirbel. Aber die meisten Trauernden durchleben ihre Trauer verschiedene Phasen. Und ich möchte ganz kurz die verschiedenen Phasen mit euch anschauen. Häufig ist es das erste Mal Schock, wenn der Tod eintritt. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Wenn man jemanden begleitet hat, der langsam stirbt, dann kann man sich auf den Moment vorbereiten. Aber man darf das nicht unterschätzen. Dann hat man manchmal den Eindruck, jetzt hat die Person ja seit Monaten oder vielleicht sogar seit Jahren den Partner gepflegt und begleitet und es ist ja jetzt wie klar gewesen, dass er jetzt stirbt, oder? Und dann denken wir, das ist ja kein Schock, es ist ja klar gewesen, es kommt. Nein, es kann trotzdem ein Schock sein. Und zwar darum, weil jetzt etwas abbricht. Und gerade wenn die Pflege oder die Begleitung sehr intensiv war, kommt ein gewaltiger Einbruch. Wenn einfach jetzt alles fertig ist. Aber natürlich, auch wenn der Tod sehr plötzlich eintritt, sei das ein Herzinfarkt, Verkehrsunfall oder was immer, dann ist natürlich der Schock auch ganz, ganz stark da. Schock, das heisst eben, wie ich es vorhin gesagt habe, die eine Person muss reden, muss reden, muss reden und die andere Person muss einfach allein sein. Und wenn man jemanden, der allein sein im Schock und nicht reden und nicht reden will, einfach zum Reden versucht zu bringen, dann tut man etwas Falsches. Und wenn man den, der immer nur redet und redet, will stoppen beim Reden, dann tut man auch etwas Falsches. Die beiden haben unterschiedliche Arten, mit dem Schock umzugehen. Und beide brauchen zuallererst einfach einmal, dass wir da sind. Weil ihr Herz, ihre Seele ist im Durcheinander. Sie können das Geschehen nicht einordnen. Und dort einfach jemanden zu haben, der da ist. Oder wenn jemand gestorben ist und die Angehörigen den Bericht überkommen und sie dann sollten zum Verstorbenen gehen, dann ist manchmal der Schock so tief, dass sie nicht wissen, was erwartet mich dort. Und wenn sie dann jemanden haben, Und das muss nicht unbedingt der Pastor sein. Weil es gibt vielleicht Leute, die dieser Person viel näher stehen. Sie fragen, wer ist ihre Hilfe, wenn ich mitkomme? Als Totenbett. Die einen sagen nein. Und die anderen sind unwahrscheinlich dankbar, wenn sie einfach mit jemand anderem den Schock, den Anblick können verarbeiten. Also im Schock geht es nicht darum, dass ich viel mache, sondern dass ich da bin und anbiete, aber nie in irgendeiner Form zu etwas dränge. Ich weiss, es ist schwierig, das herauszufinden, aber meine Erfahrung ist, fragen, was Menschen, was ihnen hilfreich ist. Oder manchmal, gerade wenn der Tod relativ überraschend kommt, geht es darum, dass Leute den Mut haben, in das Trauerhaus zu gehen und zu fragen oder anrufen, können wir irgendwie behilflich sein. Ich denke an eine Bauernfamilie, die ein Kind verloren hat. Das war für mich vorbildlich. Da sind die Nachbarn rundherum gekommen, haben den Stall übernommen, haben quasi den Betrieb, sind einfach eingestiegen. Und nur schon, dass ganz Praktisches gemacht wurde, oder jemand anderes ist gekommen und hat gekocht. Weil die Frau war nicht in der Lage mehr, den Haushalt zu machen. Und wisst ihr, wenn wir uns dann so zurückhalten und denken, ja, ist so schlimm, da kann ich nicht hin. Es braucht einfach, das war so schön gewesen. Also schön, es war eine ganz schwierige Situation gewesen, aber schön zu sehen, es war eine dörfliche Situation gewesen. Das sind Menschen, die in Beziehung leben und die leben auch in Beziehung, wenn jetzt das Schreckliche in dieser Familie passiert ist. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich bin immer einer der, der nicht geht von sich aus. Ich kann jedes Mal sagen, nein, aber jetzt gang. Manchmal, wenn der Schock vorbei ist, kann auch eine Wut, ein Ärger aufkommen. Ein Ärger über Gott. Ein Ärger über den Verstorbenen. In dem Buch von Hannelore Risch kommt das stark zum Ausdruck, wie sie beschreibt, dass sie dann nicht gewusst hat, ist sie jetzt auf den Mann wütig, weil er nicht früh genug zum Doktor gegangen ist? Ist sie auf Gott wütig, dass er ihr den Mann so früh weggenommen hat? Ärger, Wut, Irritation, alles Mögliche, was da auftaucht, manchmal auch Ärger gegen sich selber. Warum habe ich nicht? Hätte ich doch? Die ganzen Schuldgefühle, die ganzen Versäumnisse, die hochkommen. Das ist manchmal ein seelischer Durcheinander, wo der Mensch drin ist. Und da kann es auch sein, dass jemand dem gegenüber, der trösten will, sehr abrupt reagieren kann. Lasst euch von so abrupten Reaktionen, von Eruptionen von der Seele, nicht einfach wegstoßen. Das ist in gewissen Phasen normal. Oder wenn ein Christ, der jahrelang mit Gott gelebt hat, auch plötzlich seine Wut auf Gott zum Ausdruck bringt. Wie kann der Gott zwei Menschen, die einander so lieb hatten, auseinanderreissen? Was studiert der Gott? So etwas hat mir einmal eine Frau gesagt. Das ist doch einfach nicht Wut. Ärger. Eben, unter Umständen auch auf den Partner, der sich nie Sorgen hat, der nie auf Gesundheit geschaut hat. Da können Sachen hochkommen. Und wenn da jemand einen Zuhörer findet, der nicht mit Ratschlägen kommt, wo die Person einfach rauslassen kann, was drin ist, dann ist das eine riesige Hilfe. Da braucht es nicht viel Wort. Da braucht es jemanden, der sich parat erklärt, eine Klagemauer zu sein, auch mal einen Schuss vor den Bug selber rüberzukommen. Das muss man aushalten in der Begleitung von einem Menschen. Eine nächste Phase, wo manche Trauernde dadurch gehen, ist Depression. Und da meine ich jetzt nicht, unbedingt ein medizinischer Begriff von Depression. Das gibt es auch in der Trauerphase, dass Leute in eine echte Depression kommen. Aber die meisten kommen nicht in eine echte Depression im medizinischen Sinn, aber in eine depressive Phase, wo sie einfach überwältigt werden von all dem, was jetzt anders ist, wo ihr Leben so verändert, wo nicht mehr ist wie vorher. Sie fühlen, dass sie keine Energie mehr haben. Man muss sich immer vorstellen, in den ersten Wochen und Monaten gibt es so viel zu erledigen und so viel zu tun, wenn jemand gestorben ist. Und wenn das einmal so ein bisschen das Gröbste durch ist, dann kommt bei vielen so das grosse Loch. Und das ist ganz unterschiedlich. Das kann nach 2 Monaten sein, das kann aber nach einem halben Jahr sein. Aber wissen Sie, nach einem halben Jahr haben wir schon fast vergessen, dass der Mensch jemanden verloren hat, oder? Es sind ja schon wieder andere, wo durch etwas Schweres gegangen sind. Und gerade in dieser Phase brauchen die Menschen in der Trauer jemanden, der ihnen beisteht. Wir sind relativ schnell im Vergessen. Aber diese Zeit braucht Menschen, die es aushalten, mit jemandem Deprimiertem, jemandem Hilflosem, jemandem Gelähmtem einfach zusammen zu sein. Oder vielleicht auch mal etwas zu unternehmen, kommt später noch drauf. Dann geht es häufig auch darum, dass der Mensch in inneren Dialog wiederkommt. Jetzt fängt er an zu verhandeln. Jetzt fängt, hat er das Bedürfnis zu erzählen. Er will irgendwie wieder ins Leben reinkommen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Gerade wenn ein Ehepartner stirbt, wenn man viel miteinander gemacht hat oder fast alles miteinander gemacht hat, Freundschaften miteinander hatte, kann das ganz schwierig sein, in dieser Phase dann das alles allein zu machen. Vor allem, wenn der initiative Partner stirbt. Schon meistens in der Ehe, oder? Ist der eine Beziehungsinitiative und der andere lässt sich mehr mitnehmen. Und wenn dann der wegstirbt, der initiativ war in der Beziehung, dann ist es ganz schwierig, für den anderen wieder in die Kontaktaufnahme zu kommen. Aber in dieser Zeit ist es so wichtig, dass er Menschen hat an der Seite, wo er erzählen kann, womit ihm etwas macht, womit ihm etwas tun. Und die meisten Menschen kommen langsam im Laufe der Zeit wieder in die Zeit der Akzeptanz. Das heisst, sie tun das Leben neu ausrichten, sie tun sich neu orientieren. Sie haben wieder neue Pläne, sie haben wieder eine gewisse Sicherheit im Leben, sie fühlen sich auch ein Stück weit wieder Anführungszeichen ganz. Weil gerade wenn ein Partner stirbt, kann das sein, wie wenn die Hälfte wegbricht. Hannelore Risch braucht ein ganz starkes Bild in ihrem Buch, wo sie sagt, für sie sei es gewesen, wie ein Baum, der in der Mitte abeinander bricht. Der eine Teil ist einfach weggebrochen. Könnt ihr euch das vorstellen? Einfach von der Krone bis zum Stamm, einfach in der Mitte abeinander. Das war ihr Gefühl. Es war wie nicht mehr ganz. Es ist ein Teil von ihr weggebrochen. Und wenn die Akzeptanz kommt, wenn das Leben wieder zurückkommt, dann ist es wie wenn der Baum wieder weiter wachsen könnte. Es ist gut in dieser Zeit, wenn die Menschen eben mit anderen zusammen wieder etwas aufbauen können und wieder eine Sicht überkommen nach vorne. Die meisten Menschen kommen wieder zurück ins Leben, Gott sei Dank. Ich habe es auch erlebt. Es gibt Menschen, die wie hängen bleiben und wie nicht mehr richtig auf die Beine kommen. Da braucht es ganz besonders viel Geduld und besonders viel Kraft, solche Menschen zu begleiten. Ich möchte versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, was eben in dem Begleiten wichtig ist, nachdem wir die verschiedenen Phasen ein bisschen angeschaut haben. Begleiten bedeutet, Menschen durch den Schrecken durchzubegleiten und sie ihren Reaktionen wahrzunehmen. Wir müssen nicht den Schrecken abnehmen, wir können den Schrecken auch nicht mindern vom Tod, sondern wir können sie durch begleiten und ihre Reaktionen wahrnehmen. Das heisst aber auch, dass wir ihre Reaktionen akzeptieren. Wenn sie schimpfen gegen Gott, dann müssen wir es nicht evangelisieren. Sagen, nein, Gott ist doch nicht so. Gott ist doch ein liebender Vater. Das hilft ihnen im Moment überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es kann sogar so gut sein, wenn wir ihnen sagen, ja, schaut, da hat einer den Psalmen schon geschimpft gegen Gott. Hat einer gesagt, warum schlafst du Gott? Wo bist du eigentlich? Das ist nichts Neues. Du findest dich dort in den Psalmen. Also versuche nicht, am Mensch sein Aufbegehren wegzutun, sondern versuche den zuallererst drin zu akzeptieren und zu verstehen. Und es hat manchem Trauernden geholfen, wenn man ihm sagt, schau, das darf sein. Gerade bei Männern ist es manchmal ganz schwierig. Die müssen ja am Anfang ganz stark sein, oder? Die müssen sie im Griff haben. Und dann gibt es Männer, die nicht mehr unter die Leute gehen, weil sie plötzlich merken, ich muss brüllen. Ich muss im Gottesdienst plötzlich brüllen. Ich gehe nicht mehr unter die Leute. Wenn irgendjemand etwas erzählt von meiner Frau oder von meinem Kind, das gestorben ist, oder wer immer, dann muss ich brüllen. Und das darf nicht sein. So einem Mann zu helfen, zu sagen, du darfst brüllen. Und vielleicht einmal mit dem Brüllen, wenn es einem auch übernimmt, kann ein ganz wichtiges Begleiten sein. Ein anderer wichtiger Punkt: Tröster, Begleiter sollten die Betroffenen nie zu irgendetwas drängen, sondern immer die Schritte in Gala, lassen, die für ihn jetzt reif sind und dran sind. Geht nicht von euch selber aus. Ich würde in dieser Situation, und darum muss jetzt der andere oder die andere das auch so machen. Es kommt nicht gut. Drängt niemand. Und wenn jemand sich nicht ausdrücken kann, das gibt es auch, dann können wir manchmal ein bisschen helfen, ihm etwas zum Ausdruck zu bringen, indem wir ihm sagen, ja, wie ist es denn für dich? Fühlst du das oder fühlst du das oder fühlst du das? Es gibt Menschen, die ganz schwer haben, über ihre Gefühle zu reden in der Trauer. Und da kann es manchmal eine Hilfe sein, wenn man so ein bisschen auf die Sprünge helfen und dann können sagen, ja, genau das ist es. Wenn man den Eindruck hat, hat immer die Füße. Du bist irgendwie zornig, ärgert dich etwas. Ja! Und dann kann es manchmal dann rauskommen. Und Gott sei Dank, es kommt raus. Ich habe es schon angetönt, ganz wichtig, vor allem wenn die Anklagen gegen Gott kommen, dass wir dann zu dem Menschen stehen und nicht versuchen, sofort und schnell zu sagen, aber Gott meint es doch gut mit dir. Trauernde Begleiter braucht Geduld. Ich muss lernen, auf ihn warten. Geduld, mit Geduld bin ich persönlich nicht gesegnet, bis heute nicht. Aber Geduld ist etwas Wichtiges im Begleiten von Trauernden. Weil, wenn wir mit ihnen schnell vorwärts gehen wollen, schnell etwas in Bewegung bringen, dann tun sich viele Menschen verschliessen. Wenn aber jemand binnen bleibt und es aushaltet, ja, ich sage es jetzt mal, aushalten mit dem Trauernden, dann kann das unglaublich wohltuend sein und ein waches Vertrauen. Und je mehr wir beim Trauernden bleiben, je mehr Vertrauen kommt darüber, sich dann auch uns zu öffnen. Und das kann manchmal relativ lang gehen. Darum Geduld, dranbleiben. Man sollte es auch ernst nehmen, wenn der Trauernde alleine sein will. Ich habe gerade vorhin noch mit der Edith geredet. Ich war bei ihnen beim Znach, bis Leuenberges. Da hat sie mir erzählt von jemandem, der nicht unbedingt einen Besuch haben wollte, in gewissen Phasen, aber dafür Mail geschrieben hat und über Mailkontakt sich auch ausdrücken konnte. Es gibt Leute, die können schreiben in dieser Phase, aber sie bringen es wie nicht über die Lippen. Zu viel Nähe ist nicht zu nahe. Aber wenn sie wissen, dieser Person kann ich da schreiben oder eben mailen oder von mir aus WhatsApp heute, dann kann das ganz wichtig sein, dass der Kontakt aufrechterhalten bleibt. Manchmal gibt es widersprüchliche Signale. Niemand kommt mich besuchen, aber niemand fühlt sich willkommen. Oder? Bei dieser Person. Und das ist manchmal eben der Widerspruch in der eigenen Seele. Ich will eigentlich, aber wenn die Leute mir zu nahe kommen, dann halte ich es nicht aus. Haltet die Widersprüche einfach gewisse Zeit aus. Es gehört einfach dazu, dass der Mensch in der Trauer sich selber manchmal am wenigsten versteht. Darum müssen wir einfach dranbleiben, auch wenn es mühsam ist. Ich habe es schon angetönt. Einfühlen ist schwierig. Und manche Menschen sind so einfühlsam, dass sie sich so stark einlösen, dass sie dann mit ihren eigenen Gefühlen reagieren. Dass der Begleiter mehr von seinen eigenen Gefühlen ausgeht. Das meine ich nicht mit Einfühlen. Sondern mit Einfühlen meine ich, dass man am Trauernden immer wieder die Möglichkeit gibt, sich auszusprechen und zu spüren, wann ist der richtige Zeitpunkt, für was in seinem Leben zu tun. Und ich muss euch sagen, dass ich das auch in all die Jahre von Trauernden begleite, nicht einfach im Griff habe. Da ist es ganz wichtig, dass wir als Christen immer wieder darum beten, dass uns der Heilige Geist das Gespür gibt. Was ist dran? Ist etwas tun dran? Ist etwas sagen dran? Ist warten dran? Ist einfach da sein dran? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott der beste Tröster ist, dann können wir nur immer wieder bitten, Heiliger Geist, hilf mir jetzt, das Richtige zu spüren. Den Moment zu finden, wo was dran ist. Zum Beispiel, wann ist es dran, dass der Trauernde über den Verstorbenen reden will? Es kann sein, dass er lang wie das Thema ausklammert und gar nicht über Erlebnisse, die er gemacht hat, Erfahrungen mit dem Verstorbenen reden. Es kann aber auch sein, dass von Anfang an das ganz grosse Bedürfnis ist, darüber zu reden. Manchmal kann eine vorsichtige Frage über den Verstorbenen eine Tür auftun, dass plötzlich der Mensch reden kann. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein, dass er die Begegnungen, die Erfahrungen, die er gemacht hat mit dem Verstorbenen, kann jemandem erzählen, mit dem verarbeitet er in seinem Herzen. Aber eben, die Frage ist, wann? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist bei jedem wieder anders. Darum, spüren unter der Führung vom Heiligen Geist, was ist dran? Dann ist die ganz grosse Frage von der Perspektive nach der Zukunft. Wann ist es dran, auch über die Zukunft zu reden? Es gibt Leute, die gestalten ihre Zukunft schon kurz, nachdem zum Beispiel der Ehepartner gestorben ist. Es gibt so nach ein paar Wochen im Schlafzimmer, Seebett draussen, ist nur ein Einzelbett drin. Es gibt so da ist es nach 2-3 Jahren, ist immer noch Seebett. Die bringen jetzt, und Kleider vom Partner hängen immer am Kasten nach 2 Jahren. Und andere haben nach 3-4 Wochen geräumt. Also das heisst mit anderen Worten, die einen fangen schon an, in die neue Lebensphase einzutreten, nach ein paar Wochen. Und andere sind nach 2-3 Jahren noch nicht so weit. Wenn jetzt jemand viel Zeit braucht und jemand, der die Person begleitet, meint, aber ja, jetzt solltest du dann dieses Ehebett schon mal raus tun und das Einzelbett hier tun, dann kann das unglaublich verletzend sein. Es kann aber auch verletzend sein, wenn man sagt, ja, aber so schnell musst du jetzt auch wieder nicht machen, jetzt ist er doch erst gestorben. Oder jetzt ist er erst... Versteht ihr? Es ist... Jeder Mensch hat seinen eigenen Takt. Und ihn in diesem Takt zu begleiten und mit, in dem Takt mit ihm unterwegs zu sein und ihm die Hilfe anzubieten, das ist unsere Aufgabe. Und ihr merkt es. Wir können nur um Leitung bitten. Den Moment zu finden, das Richtige zu reden, das Richtige zu tun. Aber wir dürfen es nicht fürchten und müssen es nicht fürchten. Wir müssen es nicht perfekt machen. Wichtiger als Perfektion ist, dass wir bei ihnen sind. Ich habe gemerkt, bei vielen, die jemanden verlieren, vor allem wenn es um den Ehepartner geht, ist manchmal eine sehr praktische Hilfe nötig. Viele Frauen haben nie eine Steuererklärung gemacht. Aber die Steuererklärung flattert relativ schnell ins Haus. Also, die schon sonnige Aufgaben hatten, das geht relativ schnell. Ich habe meine Schwester verloren vor 2 Jahren und war Willensvollstrecker. Also, es ist nicht lang gegangen. Es war von der Gemeinde Steuererklärung auf dem Schreibtisch. Und jetzt, gut, es war für mich auch nicht einfach, die Schwester zu verlieren. Wir haben sie in unserem Haus gehabt und haben sie begleitet bis zum Tod im Haus. Aber das ist nicht das Gleiche, wenn der Ehepartner gestorben ist. Und wenn dann nachher nach wenigen Wochen die Steuererklärung ins Haus fladdert, dann kann das eine völlige Überforderung sein. Wenn keine Kinder da sind, zum Beispiel. Und da ist es ganz wichtig, dass Leute aus der Gemeinde da sind, wo spüren, oder wo man auch als Gemeinde weiss, da ist jemand alleinstehend jetzt. Der hat vielleicht eben noch nie eine Steuererklärung gemacht. Und der weiss gar nicht, was jetzt alles administrativ hinzukommt. Dass man an dieser Stelle eben auch Hilfe bietet. Trauernde begleiten heisst nicht einfach immer ein gutes Wort haben, sondern heisst auch ganz praktisch zur Seite stehen und praktische Hilfe leisten. Und jetzt beim Hilfeleisten geht es um 2 Sachen. Manchmal sollte man etwas für jemanden tun und manchmal sollte man etwas mit jemandem tun. Es gibt Situationen, da ist es falsch, wenn wir alles für den Trauernden tun. Wir dürfen ihm nicht etwas abnehmen, was er selber kann, aber wir können ihn unterstützen in dem, was er noch selber kann. So stimmen wir ihn entmächtigen. Oder das heisst, wir nehmen ihm irgendwie das Leben aus der Hand. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Situationen, da geht es nicht darum, dass wir jetzt alles für die Person machen, aber beistehen und mit ihr machen. Und in anderen Situationen geht es wirklich darum, dass wir den Rasenmäher selber in die Hand nehmen oder die Steuererklärung helfen, die Sachen zusammensuchen und die Steuererklärung dann für die Person machen. Auch da geht es darum, zu spüren, was machen wir mit der Person und was machen wir für die Person. Im Allgemeinen ist es so, dass der Mensch wieder ins Leben zurückfindet, nicht indem wir ihm alles abnehmen, sondern eben indem wir ihn bevollmächtigen, Schritt für Schritt wieder selber zu tun. Auch da wieder eben die Gratwanderung. Für oder mit dem Mensch etwas zu tun, auf ganz praktische Art und Weise. Vielleicht haben ein paar jetzt gedacht, ja, aber wir sind doch Christen und wie ist es jetzt mit der Bibel und mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet? Ich glaube, es ist ganz zentral, dass wir mit der Bibel leben und mit dem Wort Gottes leben, in der Begleitung von Trauernden. Aber wir müssen sehr darauf achten, dass wir nicht sehr schnell mit biblischen Erklärungen kommen. Weisst, Gott hat jetzt deinen Partner weggenommen. Aber wir wissen ja, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ja, ich bin überzeugt, dass das stimmt. Ich bin auch überzeugt, dass wenn der Partner stirbt, oder ich bin sogar überzeugt, dass wenn ein Kind stirbt, dass es einem Menschen zum Besten dienen muss. Das ist meine tiefe Überzeugung. Aber ich glaube, in den meisten Situationen ist in der Trauerphase nicht dran, dass ich das dem Menschen so sage. Aber ich höre immer wieder zu und versuche herauszufinden, was für ein Wort könnte jetzt dran sein. Wir müssen nicht krampfhaft jedes Mal ein Bibelwort haben, wenn wir bei jemandem sind, der trauert. Aber es ist wichtig, dass wir als Begleiter von Trauernden auch ein Repertoire haben von biblischen Worten. Es gibt biblische Worte für die verschiedenen Phasen der Trauer. Wenn es um den Zorn auf Gott geht, dann dürfen wir solche Worte lesen, die biblische Figuren auch das Warum-Fragen zum Ausdruck bringen. Wenn es um die Schuldfrage geht, um das Schuldgefühl, dann braucht es andere Worte. Und es ist gut, wenn wir solche wissen. Wenn es darum geht, dass jemand in der Depression ist und nicht mehr durchsieht, dann gibt es so wunderbare Psalmworte, wo wir lesen können. Ich kann euch jetzt nicht einfach ein Heftchen geben mit Bibelstellen. Meine Erfahrung ist, dass wir mit diesen Worten trösten können, die Gott uns auch selber dadurch angesprochen hat. Die wir durch uns selber durchgegangen sind. Was für mich eine ganz wichtige biblische Aussage ist und wo ich glaube, wo wir als Evangelische zum Teil nicht so verinnerlicht haben wie Katholiken, das ist das Mitleiden Gottes. Das Mitleiden Gottes. Das ist in der katholischen Kirche stärker vorhanden, der mitleidende Gott. Ich weiss nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Da ist einer, der mitleidet. Von Jesus heisst es, als er die Menschen sah, sie waren wie Schafe ohne Hirten, da hat er Erbarmen gehabt mit ihnen. Und dort heisst es, es hat das Planchnizomai, die Eingeweide hat es ihm umgedreht. Und Jesus sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin wie der Vater. Und Menschen in der Trauer können sagen, du hast einen Gott, der mitleidet, der den Schmerz mitfühlt. Das ist für manche fremd, aber sehr hilfreich. Wir haben einen mitfühlenden Gott. Wir haben eben den Vater von allen Erbarmungen, von allem Erbarmen, von aller Barmherzigkeit, nennt ihn Paulus. Der sich bewegen lässt von deinem Leid, von deiner Einsamkeit, von deiner Hilflosigkeit. Ich habe einige Worte aufgeschrieben. Übrigens, wenn jemand an die PowerPoints will, dann könnt ihr sie weitergeben. Gott kann nicht nur mitleiden, sondern er ist selber durchs Leid gegangen. Gott ist Jesus Christus ganz Mensch geworden. Und es lohnt sich, Passionsgeschichte einmal unter dem Aspekt zu lesen, was dort Gott in Jesus Christus durchlitten hat. Einmal mit einem Trauernden das anzuschauen. Du hast einen Vater, der seinen Sohn verloren hat. Wir haben den himmlischen Vater, der weiss, was es heisst, den Sohn zu verlieren. Ich finde das etwas unglaublich Starkes. So einen Gott haben wir. Und dann können wir eben mit diesen Worten von Gott trösten. Eben, ich habe Psalmen gesagt, ich habe heute Morgen, bin früh verwacht und ich tue häufig die Bibel hören, manchmal hören und beten, hören und lesen, manchmal noch hören. Heute Morgen habe ich meine Übungen gemacht am Morgen und Kopfhörer angehabt und die Bibel gelesen dazu. Und da habe ich gerade den 1. Thessalonicher Brief gelesen. Und im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 4, da lesen wir Folgendes. Erster Thessalonicher 4, vom Vers 13 an. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht trauern wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Wenn er kommt, werden sie dabei sein. Eine wunderbarere Hoffnung gibt es nicht, als die, dass der Tod nicht das Letzte ist. Und immer wieder, wenn die Bibel redet von Hoffnung, dann redet sie von der Auferstehung. Dann redet sie vom Leben nach dem Tod. Vom längeren Leben, wieder das, was wir da gelebt haben. Und dann schreibt er ja weiter, wir werden dann miteinander beim Herrn sein. Was für eine Perspektive, was für eine Herrlichkeit. Mich dünkt, dass ein Punkt, warum wir so schwer umgehen können mit dem Tod, ist der, dass wir ganz wenig über die Ewigkeit nachdenken. Mir fällt auf, wie wenig das über die neue Himmel und die neue Erde, über die Ewigkeit geredet wird unter uns Christen. Wir sind Wohlstandschristen geworden. Na, das kann sich auch schnell ändern. Aber wir leben im Wohlstand. Wir leben im medizinischen Wunderland. Man kann es doch buchstäblich so sagen, oder? Und ich habe wieder den Eindruck, es geht so viel im Christsein um Lebensbewältigung, um Lebensverbesserung, Gesundheit und Heilung. Wenn ich das Neue Testament lese, dann geht es ganz viel um Sterben, um Verstehung und um ewiges Leben. Und ich habe wieder den Eindruck, die beste Vorbereitung auf den Tod von unseren Lieben ist, wenn wir die Ewigkeitshoffnung in unserem Herz anführen. Schon bevor es so weit ist. Aber gerade auch für den Trauernden ist es wichtig, dass er die Ewigkeit, dass er die Auferstehung vor Augen hat. Der Paulus sagt, tröstet euch gegenseitig. Tröstet die, die jemanden verloren haben. Mit der Ewigkeitsperspektive. Wir werden mit ihnen beim Herrn sein. Was für eine Perspektive. Wir haben gelesen am Anfang, wir trösten mit dem Trost, wo wir tröstet werden. Nicht, wo wir tröstet worden sind. Habt ihr auch schon erlebt, dass die gerade selber noch so in der Trauer sind, manchmal die besten Tröster sind für Trauernde? Weil sie selber Trost erleben in dieser schweren Zeit, können sie denen beistehen, die jetzt auch in der Trauer sind. Wir haben in unserer Kirche ein Trauerkaffee. Ich habe dort eine Zeit lang mitgeschafft, wo Trauernde zusammenkommen und miteinander austauschen. Ich wünschte mir, dass das mehr gäbe. Ort, wo Trauernde gegenseitig können Mut zusprechen. Man tröstet mit dem Trost, wo wir tröstet werden. Und Trauernde sind nicht einfach die Gelähmten, die nichts mehr tun können. Sondern Trauernde sind auch ein Segen für die Gemeinde. Indem sie manchmal eine Tiefe überkommen und eine Erfahrung gemacht haben, die tiefer ist, weder die von den anderen, die noch nie durch so etwas durchgegangen sind. Trauernde sind wertvolle, wichtige Menschen für die Gemeinde. Und die Erfahrungen vom Verlust machen das Leben nicht ärmer, sondern auf die Länge reicher. Dann, wenn sie uns Perspektive für die Ewigkeit mehr auftut. Noch ganz ein kurzer letzter Gedanke. Und zwar Trauer bei den Kindern. Wenn ich mich zurückerinnere, eben, als ich den Brüder verloren habe, als ich 12 war, ich denke, da haben alle mit den Eltern getrauert. Und die Kinder bleiben manchmal nebendran. Oder man trauert mit dem, der den Ehepartner verloren hat. Man trauert mit den Eltern, die das Kind verloren haben. Aber das sind auch Kinder. Und meine Erfahrung ist, dass es ganz wichtig ist, dass man die Kinder mit in die Trauer einbezieht. Und zwar haben schon ganz kleine, 2-, 3-jährige Kinder haben Fragen, wenn so etwas passiert. Ich mag mich erinnern, meine Mutter ist auch bei uns im Haus, wir haben sie auch können als Geschwister die pflegen bis zum Schluss und dann ist bei uns im Haus gestorben. Und ein Stock weiter unten war eine junge Familie mit einem Mädchen, das weiß nicht mehr genau, wie alt das sie war, vielleicht so 5, 6. Und da hat sie gehört, haben dann auch noch alle in unserem Haus, das Hedi ist gestorben, also meine Mutter. Oder? Und dann ist die Nachbarin gekommen und hat gesagt, du, die Miriam wird jetzt unbedingt deine Mutter noch sehen. Und es war ganz peinlich, das überhaupt zu fragen. Hat gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann sind wir miteinander gegangen und meine Mutter ist dann auf dem Bett gelegen. Und dann ist die Miriam einfach da gestanden. Und hat die Mutter angeschaut. Und dann ist sie mit der Mutter wieder gegangen. Und dann war alles klar für sie. Sie hat ganz komische Vorstellungen, wenn die Luft rausgeht oder was da dann zusammengeht. Das sind so Vorstellungen, oder? Und ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges, dass man Kinder einbezieht in die Trauer. Und mit einbezieht und die Kinder auch fragen, willst du den Grossvater oder die Grossmutter oder das Geschwister die noch sehen, auch tot. Gewisse wollen nicht und andere wollen unbedingt. Nehmen wir doch auch Kinder ernst in der Trauer. Es trauern nicht nur Erwachsene, es trauern auch Kinder. Und manchmal haben die Eltern wie keine Kraft für das Kind, vor allem, wenn sie den Partner verloren haben oder eben eines von den Kindern verloren haben, dann ist es so wichtig, dass auch Menschen von der Gemeinde sich um die Kinder kümmern und wahrnehmen, was in diesen Kinderherzen vorgeht. Kinder trauern auch. Sie trauern manchmal nicht so lange, aber sie brauchen dann den Beistand und jemanden, der ihnen nicht zulässt und jemanden, der ihnen nicht einfach alles versteckt. Das war für mich ganz eindrücklich mit dieser Miriam. Dann war einfach Frieden. Das war wie abgeschlossen. Dann. Und wir meinen, manchmal müssen das verstecken. Ich glaube, das hat auch etwas zu tun mit unserer Kultur der Kleinfamilie. In der Grossfamilie, wie das früher war, wo Generationen zusammengelebt haben, das ist ein Teil gewesen. Und wir müssen lernen, das wieder zu integrieren, auch ins Familienleben. Es gibt ja ganz gute Bücher für Kinder in Bezug auf den Tod und Sterben. Dass man dann auch mit einem Kind so etwas durchgeht und anschaut, wie das ist und was passiert. Und dann auch kann die christliche Hoffnung mit einbringen. Also denkt doch daran, nicht nur Erwachsene trauern, auch Kinder. Und tun wir sie doch einbeziehen. Es hilft ihnen extrem. So viel für heute. Danke fürs Zuhören. Und ich wünsche einfach viel Kraft und Mut. Und die Hemmungen überwinden. Fragt. Geht auf die Trauer und die zu. Auch wenn es Hilflosigkeitsgefühl auslöst. Es lohnt sich. Und die Trauernden werden zu euch danken.
Ein Bub in unserem Bekanntenkreis hat auch seine Grossmutter noch dürfen sehen. Und dann hat er sie lange angeschaut und hat gesagt, ich sehe nicht das Problem, sie schnauft nicht mehr. Und das war so wohltuend, ich glaube, für alle ringsherum. Wenn Menschen einfach so trainiert genommen werden. Und ja, jetzt haben wir das gehört heute Abend, dann denken wir manchmal, ja, der Pastor, wir rufen mal, der Pastor, der weiss dann schon, was man muss sagen oder machen. Nein, der Pastor weiss es auch nicht. Aber das Ermutigende, du bist ein Ermutiger, Ernst, gell? Du wahrscheinlich haben es ja schon andere gesagt, sonst hörst du es sicher jetzt. Du bist ein Ermutiger. Das Tröstliche, es langt da zu sein und zu begleiten. Und für das brauchen wir nicht einmal eine wahnsinnige Ausbildung. Das lernt uns vielleicht sogar das Leben, wenn wir uns das Leben lernen lassen. Danke vielmal für die Gedanken. Der Ernst ist nachher noch da. Du wirst noch nicht gehen. Du übernachtest schon extra in Romanshorn, damit du jetzt noch bis um 10 oder 11 Uhr kannst bleiben. Ich denke, das ist gut. Wir haben jetzt viel gehört und das will jetzt mal verdaut sein. Aber da ist auch die Möglichkeit zum Fragen. Merci vielmal. Und jetzt nimmt uns Gott rein. In eine Welt, die in ein Umfeld, vielleicht bei dir ganz persönlich, wo er dich herausfordert, einfach da zu sein. Einfach ein Stück Weg zu gehen. Und das ist gut so.